Akte Brandenburg, der Kriminalpodcast von lr.de und mods.de.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Akte Brandenburg. Schön, dass ihr wieder reinhört oder vielleicht auch heute zum ersten Mal dabei seid. Mein Name ist Heike Reis, ich arbeite als Reporterin für die Lausitzer Rundschau in Cottbus und in Grum und mit mir am Mikro begrüßt euch heute wieder mein geschätzter Kollege Bodo Baumart. Hallo Bodo, schön, dass du da bist.
Schönen guten Tag zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr reinhören wollt.
Siehst ein bisschen müde aus, aber wir versuchen heute trotzdem mal einen kleinen Ausflug in eine Nachbarstadt von Cottbus zu unternehmen. Und zwar geht's heute nach Gruben. Was machen wir da heute, Bodo?
Wach werden. Nein, Spaß beiseite. Wir sind in Gruben und wollen uns über einen Fall unterhalten, der relativ groß für große Aufmerksamkeit gesorgt hat. Aus dem Jahr 2023. Da gab es einen Angriff, kann man sagen, im Zug mit einer Axt, was ja immer schon mal für Aufsehen sorgt.
Ist jetzt definitiv kein Werkzeug, was jeder Zweite dabei haben dürfte. Versetzen wir uns mal in die Szene rein. Also das Ganze spielt am 24. März 2023 im Nachmittagsbereich. Es ist ein normaler Wochentag. Die Leute im RE1, das ist ein Regionalzug hier auf der Strecke zwischen Cottbus und Frankfurt-Oder. Das sind Pendler, die dort jeden Tag unterwegs sind. Jugendliche, Arbeitnehmer, aber auch Senioren, die zum Beispiel heimfahren oder zum nächsten Termin wollen. Die einen sind erschöpft, der nächste tippt drüben im Vierer am Handy, manche hören Musik, zwei unterhalten sich miteinander. Also eigentlich eine Feierabendsituation, wie sie ja relativ häufig vorkommt. Aber dann steigt in Gruben ein 37-jähriger Mann hinzu und dann kippt das Ganze.
Ja, genau. Also der Mann aus Gubin steigt in Gruben, wie gesagt, in den Zug ein, Zug Richtung Frankfurt-Oder und geht durch den Zug, hat in der Hand eine Axt und aus heiterem Himmel völlig ohne irgendeinen Zusammenhang, ohne einen Streit, irgendwas, was vorher passiert ist, schlägt er mit dieser Axt auf eine junge Frau ein, 17 Jahre, verletzt sie am Kopf und zieht dann auch sofort weiter, pöbelt, aber vor allen Dingen auch um sich schlagend, zerstört diverse Bildschirme, die man da in den Regionalzügen hat, haut auf eine Scheibe ein und wird dann endlich von Personen gestoppt und überwältigt. Kurz darauf kommt die Polizei und nimmt ihn fest. Währenddessen ist die junge Frau aus dem Zug ausgestiegen. Man kümmert sich um sie und wie sich dann relativ bald herausstellt, weil sie blutet relativ stark, hat sie also eine Kopfplatzwunde und eine Fraktur am Schädel durch eben diesen Axthieb.
Das ist jetzt erstmal die Ausgangslage. Der Fall hat hier in der Region, aber natürlich auch deutschlandweit, aufgrund seiner Brutalität starke Emotionen hervorgerufen. Und wir haben den auch in unserem Medium in den nächsten Wochen intensiv besprochen. Fangen wir doch vielleicht erstmal bei dem Tatverdächtigen an. Was ist das für ein Mensch und wohin war der an dem Tattag unterwegs, sodass er den Zug genommen hat?
Ja, also das haben wir schon gesagt, es handelt sich um einen 37-jährigen Mann aus Gubin. Das ist die Partnerstadt von Gruben, unmittelbar auf der anderen Seite der Neiße. Die Doppelstadt, das ist ja relativ bekannt. Der ist also, warum auch immer, rüber nach Gruben und in diesen Zug Richtung Frankfurt-Oder eingestiegen. Zeugen beschreiben ihn als völlig unauffällig, ruhig, also wie jeder andere Pendler auch, der in diesen Zug einstieg. Das Einzige, was halt ungewöhnlich war, war diese Axt in seiner Hand.
Gab es denn zwischen der Geschädigten, also dem 17-jährigen Mädchen, was er angegriffen hat, und ihm irgendeine Verbindung oder war dieser Angriff eigentlich komplett wahllos?
Ja, also es gab überhaupt keine Verbindung. Sie hat halt zufällig an dem Tag am falschen Platz gesessen, kann man sagen. Unser Kollege Thomas Engelhardt, der den Fall damals in Gruben betreut hat, hat auch andere Passanten und Menschen gesprochen, die halt Zeugen waren vor Ort. Und da war auch eine dabei, die sagte, an anderen Tagen wäre sie immer in den Zug eingestiegen, weil sie von Cottbus nach Gruben pendelt und genau da hinten in dem letzten Wagen gesessen, wo es eben passiert ist. Genau an dem Tag hat sie sich mit einer Kollegin unterhalten und ist vorne eingestiegen. Das war sozusagen ihr Glück. Die 17-Jährige, die es dann getroffen hat, die hat an dem Tag eben Pech.
Wissen wir denn, wie es dem Mädchen heute geht? Wie hat sie den Vorfall geschildert?
Also was sie selbst dazu gesagt hat, können wir gar nicht sagen, weil als der Prozess dann im Oktober 2023 ans Landgericht gekommen ist, wo dann über den Fall verhandelt wurde und wo sie natürlich auch als unmittelbare Zeugin und Geschädigte ausgesagt hat, waren wir als Öffentlichkeit ausgeschlossen. Also der Prozess hat angefangen, man hat noch die Anklage verlesen und dann gab es einen entsprechenden Antrag des Verteidigers, der darum gebeten hatte, bei der Aussage des Angeklagten die Öffentlichkeit auszuschließen. Das hat das Gericht dann beraten und ist rausgekommen mit einer etwas überraschenden Aussage, dass sie die Öffentlichkeit komplett ausschließen. Das heißt, bis zur Urteilsverkündung einschließlich waren wir als Journalisten, wie jeder andere Prozessbeobachter, eben auch raus und durften an der Verhandlung nicht teilnehmen. Das hat man gemacht, weil man gesagt hat, der Angeklagte ist in diesem Falle, oder zu seinem Schutz hat man dann gesagt, man schließt die Öffentlichkeit aus, das würde für ihn vielleicht einen zu großen Schaden bedeuten. Deswegen wissen wir nicht, was die einzelnen Zeugen und natürlich auch die Geschädigte selbst im Prozess gesagt haben. Gesehen haben wir sie dann beim Prozess ganz am Ende. Bei der Urteilsverkündung, da war sie auch da, aber da hat sie eben nur im Zuschauerraum gesessen, hat das ja ruhig über sich ergehen lassen, wie der Angeklagte übrigens auch, der dann auch keinerlei Emotionen mehr gezeigt hat, als das Urteil verkündet wurde.
Jetzt haben wir quasi nicht Ihre Version der Geschichte oder beziehungsweise haben keine Möglichkeit, da auf Aussagen zuzugreifen. Aber wie du schon gesagt hast, unser Kollege Thomas Engert hat ja auch mit anderen Personen gesprochen, die dort vor Ort waren. Da war unter anderem eine Ersthelferin dabei, die eigentlich also quasi kurz nach dem Angriff am Tatort war und dort unterstützt hat. Was hat sie denn zu dem Geschehen geäußert?
Genau, das war eine 17-Jährige, auch aus Guben, die an dem Tag aus dem Zug ausgestiegen ist in Guben, auch ganz normal sozusagen den Bahnhof verlassen wollte, den Bahnsteig, und dann in dem Moment an dieser Bank vorbeilief, als gerade das Opfer aus dem Zug rauskam. Und sie beschreibt das ganz plastisch. Sie erzählte, also da kam so diese blutüberströmte Person raus und rief um Hilfe, und sie hat einfach reagiert in dem Moment, hat sich zu ihr gesetzt, hat sie versucht zu versorgen, hat die 112 angerufen, sodass der Rettungswagen auch relativ schnell kam, hat andere Passanten gebeten, da zu helfen. Das war also eine wichtige und gute Arbeit, die sie da geleistet hat. Sie sagt, selbst um sich in dem Moment musste sie funktionieren, aber es ist ja immer wieder gut, dass man solche Menschen auch hat, die dann wirklich helfen. Und sie haben erstmal angefangen, versuchen, diese Blutung zu stillen. Ja, also Masken, was man damals noch dabei hatte, Taschentücher, was man hatte. Dann kam Gott sei Dank der Zugschaffner und mit dem Arztkoffer, und man hat das eben erstmal alles verbunden. Und ja, sie sagt, die war natürlich unter Schock, ne? Die Angegriffene, völlig klar, sagte, ich will nicht sterben, und solche Sätze sind dann aus ihr herausgesprudelt. Und sie ist dann Gott sei Dank professionell und gut versorgt worden. Und interessanterweise, die Zeugin, die sich da mit unserem Kollegen unterhalten hat, erzählte ihm auch noch, dass der Täter dann kurz danach aus dem Zug rausgeführt wurde und da eben auch hingesetzt wurde. Und der muss also auch ganz wie unter Schock da gesessen haben. Also er sagte dann irgendwann, ja, er wollte niemanden verletzen, und schien auch so, als wüsste er gar nicht, wo und wie er da in der Situation war.
Aber so eine Aussage steht ja schon in einem sehr krassen Gegensatz zu dem, was er, also was da gerade passiert ist, ne? Also wirklich, also er hat ja mehr oder weniger den, oder so ist dann später auch in der Anklageschrift ja verlesen worden, den Tod eines Menschen billigend in Kauf genommen mit dieser Aktion. Haben wir irgendeinen Anhaltspunkt dazu, warum er zu diesen Mitteln gegriffen hat, was ihn zu dieser Tat getrieben hat?
Seine Aussagen, wie gesagt, kennen wir nicht. Wir wissen nur ganz am Anfang des Prozesses, als wir noch dabei sein durften, da hat er davon gesprochen, dass er ein Zeichen setzen wollte, was doch schon relativ skurril ist. Er hat dann auch gebeten darum, dass Polizisten aus Polen als Zeugen gerufen werden sollten. Und da ist es ein bisschen mal sozusagen herausgesprudelt, was da irgendwie in ihm vorging. Man muss dazu sagen, dieser Mensch leidet unter einer psychischen Erkrankung, also unter Wahnvorstellungen wahrscheinlich. Das heißt, was von dem, was er da wirklich gesagt hat oder auch an dem Tattag gesehen hat, was davon wirklich Realität ist, muss man hinterfragen. Aber laut ihm ist ihm in Polen eben Unrecht geschehen, auf das er aufmerksam machen wollte. So die verkürzte Variante davon.
Was ist ihm denn dort geschehen oder seiner Wahrnehmung nach geschehen?
Ja, er behauptet, also er wüsste von Verbrechen oder Straftaten, die Polizisten in Polen, auch eine deutsche Polizistin wollte er da irgendwie als Zeugen hören, getan hätten. Und die hätten ihn daraufhin festgehalten, bedroht, irgend sowas Ähnliches, was ihm da passiert sei. Und ja, auf dieses Unrecht wollte er irgendwie aufmerksam machen. Aber warum man dazu eine Axt braucht, erschließt sich einem wahrscheinlich nicht, wenn man nicht die gleichen Gedanken im Kopf hat.
Du hast ja vorhin schon angesprochen, dieses Verfahren hat jetzt hinter verschlossenen Türen stattgefunden, und am Ende ging es ja dort aber auch nicht um das Finden eines Urteils, so wie wir das ja sonst hier meistens im Podcast haben, dass es zum Schluss einer Gerichtsverhandlung ein Urteil gibt und dann entsprechend eine Strafe verhängt wird oder nicht, sondern in dem Fall hier ist es aber so, dass es um eine sogenannte Entscheidung ging.
Ja, also in einem Strafprozess, an dessen Ende immer ein Urteil steht, geht es darum, eine Schuld festzustellen. Also dieser Angeklagte, ist der schuldig und wie schwer ist seine Schuld zu bemessen. Das Problem ist bei Menschen, die nicht schuldfähig sind, also die in dem Moment, wo sie eine Straftat begehen, gar nicht in der Lage sind, ihr eigenes Handeln zu reflektieren und überhaupt schuldig zu sein. Wenn man solche Personen hat, da geht es dann meistens um eine psychische Erkrankung, das hatten wir ja gerade schon mal gesagt, dann geht es nicht um einen Prozess, sondern geht es um ein Verfahren zur Sicherheitsverwahrung, nennt sich das. Also das heißt, das Gericht muss im Endeffekt entscheiden, muss diese Person in eine psychische Anstalt eingeliefert werden, in ein psychisches Krankenhaus, in eine entsprechende Einrichtung, wie wir sie auch in Brandenburg haben, oder eben nicht. Die müssen als erstes muss sozusagen eine Anlasstat geben dafür. Die ist in diesem Falle gegeben. Eindeutig sei jemand, eine Person schwer verletzt worden durch diesen Beschuldigten. Also es gibt auch keinen Angeklagten, sondern einen Beschuldigten, heißt das dann juristisch korrekt. Zum anderen muss festgestellt werden, ob es eine Erkrankung gibt. Dazu gibt es entsprechende Gutachten und diese Gutachten haben in seinem Fall festgestellt, dass er unter einer Schizophrenie, also einer paranoiden Form, der Schizophrenie leidet. Das heißt, das ist also auch vorhanden. Und dann muss man als drittes klären, geht von dieser Person auch in Zukunft eine so große Gefahr aus für die Allgemeinheit, dass man sagt, man kann ihn nicht auf die Menschheit loslassen, um es mal bildlich auszudrücken. Also muss er in Sicherheit bleiben, wo er anderen Menschen nicht schaden kann oder auf sich selbst nicht schaden kann. Oder eben kann man ihn auch wieder nach draußen in die Freiheit entlassen und sagen, er hat da eben eine medizinische Betreuung um sich herum, die ihm helfen kann. In seinem Falle war das schwer möglich. Also zum einen wohnt er im Ausland in Gubin. Das heißt, man kann ihm schon mal keinen deutschen Bewährungshelfer stellen. Und auch während der Zeit, die er schon auch sozusagen während der Untersuchungshaft, die hat er ja auch nicht im Gefängnis verbracht, die hat er ja auch schon in einer Klinik verbracht. Auch während dieser Zeit, so berichtet es der Richter im Nachhinein, hat er sich auch schon, also keine Einsicht gezeigt, dass er unter einer Krankheit leidet. Auch mit der Medikamenteneinnahme war es wohl schwierig. Und dann ist es eben, dann kommt man an den Punkt, dass die Richter entscheiden müssen, und das ist immer ein sehr hartes Urteil, dass sie sagen, okay, das können wir nicht verantworten. Er muss eben in den Maßregelverzug, er muss in eine entsprechende Klinik eingewiesen werden. Und das bedeutet im schlimmsten Falle, und das haben auch die Richter dann nicht mehr in der Hand, dass er da lebenslänglich, und zwar nicht nur lebenslänglich wie im Gefängnis, 25 Jahre, sondern tatsächlich eben sein gesamtes Leben da verbringen kann. Das entscheiden dann letztendlich nach einigen Jahren Mediziner, die dann gucken, ist er so weit, dass man ihn wieder rauslassen kann oder eben nicht. Und dann müssen im Zweifel auch nochmal andere Richter entscheiden und drauf gucken und sagen, bleibt das aufrecht oder bleibt das eben nicht. Aber es ist immer ein Urteil, was oder eine Entscheidung, die normalerweise auch wirklich einen längeren Zeitraum bedeuten kann, den dieser Mensch eben nicht in Freiheit ist.
Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir jetzt hier bei Akte Brandenburg über derartige Fälle sprechen, bei denen die Täter oder auch die Angeklagten an einer psychischen Erkrankung leiden. Da kann relativ schnell der Eindruck entstehen, also und so spiegelt sich das uns zurück, wenn wir uns zum Beispiel dann die Kommentare auf unsere Artikel anschauen, E-Mails, die wir zu solchen Themenkomplexen bekommen, dass dort, dass man von der Annahme ausgeht, dass die psychische Erkrankung eines Täters oder einer Täterin der Grund dafür ist, dass diese Straftat geschehen ist oder dass diese Straftat begangen wurde. Das ist natürlich ein Stück weit, kann das für die Betroffenen stigmatisierend sein. Wie ist diese Aussage zu werten?
Ja, also das Erste, was man sagen muss, nicht jeder, der psychisch krank ist, wird deswegen automatisch zu irgendeiner Form straffällig. Über die Fälle, die wir hier reden, die wir auch bei uns vor Gericht ab und an vorkommen, ne, also wir hatten gerade vor kurzem in Falkenberg den jungen Mann, der in der Stadt relativ über einen längeren Zeitraum auffällig war, der dann seine Familie auch angegriffen hat. Wir hatten die junge Frau, die im Puschkinpark in Cottbus mit einem Messer auf einen anderen losgegangen ist, weil sie meinte, Stimmen würden ihr dazu sagen. Wir hatten auch den Fall, den wir hier im Podcast schon mal besprochen haben, des jungen Studenten, der mit einem Messer auf seinen Kommilitonen losgegangen ist. Das alles waren Fälle, in denen eine spezielle Form der psychischen Erkrankung vorlag. Das waren immer Fälle von Schizophrenie. Und auch da muss man deutlich sagen, nicht jeder, der unter Schizophrenie leidet, wird automatisch in so eine Situation kommen. Da gibt es ganz verschiedene Formen von. Aber es ist natürlich so, immer wenn wir über solche Prozesse reden, dann ist meistens die Erkrankung da und dann ist immer von der Schizophrenie die Rede. Da gibt es auch verschiedenste Formen, also ne, von der Katatonen bis zur paranoiden Schizophrenie. Das, was hier wirklich passiert, sind Fälle von paranoider Schizophrenie. Und auch da, nicht jeder, der unter sowas leidet, wird automatisch zu so einem Täter. Das ist für die Betroffenen oft ziemlich stigmatisierend, das hast du schon gesagt, dass sie immer so ein bisschen am Pranger stehen, weil eben solche Fälle dann auch für große Aufmerksamkeit sorgen. Auch wir als Medien natürlich berichten wir über solche Fälle dann ausführlich und nennen eben auch das Krankheitsbild. Dafür stehen wir auch gelegentlich in der Kritik, aber das gehört eben auch dazu, um solche Fälle erklären zu können. Aber was ich sagen wollte, die wirklich in solchen Fällen sind, es ist eine Krankheit, die ist behandelbar. Man kann es mit Medikamenten auch sehr gut einstellen. Wenn man es beispielsweise den aus Falkenberg gerade angesprochenen, der war jahrelang medikamentiert. Das lief alles wunderbar, hat sein Leben wunderbar im Griff gehabt. Dann hat er diese Medikamente abgesetzt und das gesamte Hilfssystem um ihn herum hat nicht funktioniert, um rechtzeitig einzugreifen. Und so haben sich eben die Wahnvorstellungen, unter denen er gelitten hat, immer stärker sozusagen entwickelt, bis er irgendwann Stimmen hörte oder das Gefühl hatte, zu Taten gedrängt zu werden, die dann eben letztendlich vor Gericht gelandet sind. Und so ist hier in diesem Fall also wahrscheinlich auch. Der Täter hat unter dieser Form von paranoider Schizophrenie gelitten. Das hat ein Gutachten entsprechend bestätigt. Der Richter hat das auch nochmal ausgeführt bei der Urteilsverkündung. Und er hatte eben anscheinend den Druck oder die Stimmen, die ihm gesagt haben, du musst das eben jetzt machen. Und deswegen hat man dann entschieden, damit das nicht nochmal vorkommt. Das sind auch meist akute Schübe, unter denen so etwas passiert. Eine akute Krankheitsschübe, damit sowas eben nicht nochmal passiert, nicht nochmal entsprechend. Deswegen hat man entschieden, ihn in den Maßregelvollzug zu geben.
Mir ist da bei der Recherche auch ein Zitat aufgefallen, was hier, glaube ich, ganz passend ist. Das stammt von Professor Dr. Thomas Pollmecher. Das ist der Direktor des Zentrums für psychische Gesundheit am Klinikum Ingolstadt. Und der hat es mal so formuliert, auch wenn es in Öffentlichkeit und Medien mitunter anders wahrgenommen wird. Menschen mit psychischen Erkrankungen sind nicht generell gewalttätiger als psychisch gesunde Menschen. Nur unter ganz bestimmten Umständen sind einzelne Krankheitsbilder mit einem höheren Risiko für Gewalttaten verknüpft. Diese Form aber von Gewalttaten passieren nun mal. Sie sind Teil des alltäglichen Lebens. Und für Personen, die jetzt unmittelbar in dieser Situation stecken oder vielleicht auch Sorge vor einer Gewalttat haben, welche Möglichkeiten hat man denn überhaupt als, in Anführungszeichen, Orthonormalverbraucher, derartige Taten vielleicht zu erkennen oder eben auch dann zu reagieren, wenn eine solche Situation auftritt?
Ja, also zwei Dinge, die wir wieder unterscheiden müssen. Das eine ist, weil wir noch gerade bei den psychischen Erkrankungen waren, nochmal, also ganz akut, in solchen Fällen geht es immer um eine akute Psychose, dass jemand wirklich akut in eine Wahnvorstellung hineinkommt. Heißt auch nicht, dass er irgendeine gespaltene Persönlichkeit hat, das hat man so im Kopf mit Schizophrenie, sondern es geht wirklich darum, dass er irgendeinen Wahn, irgendeine Vorstellung hat, die eben nicht der Realität entsprechen, die ihn in eine andere Welt bringen und sozusagen dann an einen Punkt bringen, dass er da strafauffällig werden kann. Das muss ja auch nicht immer gleich so drastisch sein, aber in verschiedensten Formen gibt das. Wer jetzt selbst in seinem Umfeld oder bei sich das Gefühl hat, irgendwas stimmt mit mir nicht oder da ist man nicht in Ordnung. Braucht man Hilfe. Es gibt entsprechende Ansprechpartner, die man sich wenden kann. Da gibt es also sowohl Hotlines als auch Selbsthilfegruppen, beispielsweise im Elbe-Elster-Kreis bei uns. Gibt es sowas auch für Angehörige. Die entsprechenden Nummern und Kontaktdaten würden wir nochmal in den Shownotes verlinken. Das ist sozusagen das eine, dass man sich da Hilfe sucht, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass sowas ankommt. Das andere ist es, wir haben hier eine Straftat oder eine Gewalttat, die im öffentlichen Raum passiert ist. Im System Bahn, das ist natürlich so ein Raum, der relativ schwierig ist. Also Sicherheit im Bahnverkehr wird es nie zu 100% geben. Das ist nicht wie im Flughafen, wo es eine kleine Anzahl von Einstiegspunkten gibt, die man mit Metalldetektoren und allem möglichen mit großem Polizeiaufgebot bewachen kann, sondern das System Bahn hat hunderte und tausende von Bahnhöfen im Land. Du kannst nicht jeden davon mit einem Metalldetektor allein schon beschützen. Nicht mal das funktioniert. Das heißt, es ist ein sehr offenes System, in dem es natürlich immer zu Gewalt kommen kann. Es gibt da Versuche und Möglichkeiten, dass man beispielsweise das Bahnpersonal speziell trainiert, aber auch Kioskverkäufer oder sowas. Also da gab es gerade aktuell in Cottbus bei der Deutschen Präventionstagung einen interessanten Vortrag, wo es genau darum ging, wie kann man eben Menschen darauf aufmerksam machen, dass sie wahrnehmen, dass sie um sich sehen und gucken, okay, da ist eine Situation, die jetzt passieren könnte. Es muss ja nicht immer jemand sein, der mit dem Messer rumrennt. Es gibt ja auch Terroranschläge auf die Bahn beispielsweise. Auch das gibt es ja. Ja, also was kann man tun, um so eine Gewalttat zu verhindern? Ja, im Prinzip alles, was man machen kann, ist aufmerksam sein. Seine Umgebung beobachten. Wenn man Menschen sieht, die sich irgendwie komisch verhalten oder eine Situation entsteht, die irgendwie gefährlich werden könnte, logischerweise die Polizei anrufen, oder entsprechendes Personal auf den Bahnsteigen, falls es denn noch welches gibt, oder eben andere Passanten ansprechen und bitten, dass sie da Hilfe holen, dann kann man zumindest Aufmerksamkeit erzeugen, vielleicht um eine wirklich gefährliche Situation im Keim zu unterbinden oder zumindest rechtzeitig Hilfe heranzubekommen.
Gerade dieser Punkt Maßregelvollzug, den wollen wir auch nicht hinten runterfallen lassen, weil das natürlich auch sozusagen das System ist, was dann Betroffene erwartet, wenn eine Unterbringung angeordnet wurde vom Gericht. Etwa ein Drittel dieser Kliniken gibt an, dass sie eindeutig überbelegt sind. Und zwei Drittel haben Probleme mit den personellen und organisatorischen Kapazitäten, die sie haben, sage ich jetzt mal, notwendige Therapieformen durchzuführen. Also das heißt, da fallen eigentlich Angebote für psychisch erkrankte Straftäter weg, weil man nicht in der Lage ist, sie entsprechend ihnen entsprechend die Hilfe an die Seite zu stellen, die sie vielleicht brauchen. Einzelzimmer und Therapieräume werden da auch mal schnell zu Mehrbettzimmern funktioniert. Jede dritte Klinik spricht auch von einer Zunahme von gewalttätigen Übergriffen auf Mitarbeitende. Also das alles macht deutlich, dass ja quasi auch nicht nur im Vorfeld, bevor diese Gewalttat steht, ein großer Handlungsbedarf da ist, sondern dass auch danach die Frage ist, wie man mit den Leuten im besten Fall verfahren kann. Und da hat sich die Lage in den letzten Jahren in Deutschland so abgezeichnet, dass immer mehr Menschen im Maßregelvollzug untergebracht werden. Also deutschlandweit ist aktuell jeder Fünfte über mehr als 10 Jahre in einer solchen Einrichtung. Und dieses ganze Konglomerat sorgt am Ende dafür, dass wir hier eigentlich ein weiteres Problemfeld haben der Bundesrepublik Deutschland, was man wahrscheinlich eigentlich erstmal intensiv backern müsste.
Ja, also wir haben das Problem auch in Berlin, hier im Raum Berlin-Brandenburg. Das ist ja auch durch die Medien gegangen, dass auch hier der Maßregelvollzug und die entsprechenden Kliniken heillos überfüllt und überfordert sind. Wir reden dabei ja nicht nur über Menschen mit psychischen Erkrankungen, auch Fälle von Süchtigen, die eben verurteilt werden und dann eine entsprechende Behandlung bekommen, um sozusagen aus ihrer Sucht wieder herauszukommen. Drogenprozesse hatten wir auch reichlich in den vergangenen Jahren, spielen da eben auch eine Rolle. Da hat sich gesetzlich jetzt einiges getan. Also es ist für Gerichte jetzt auch sehr viel schwieriger geworden, noch festzulegen, dass jemand aufgrund seiner Sucht dann während seiner Inhaftierung in eine entsprechende Einrichtung kommt. Da sind also die Voraussetzungen nochmal geändert worden, weil man eben auch erkannt hat, die Plätze sind nicht mehr da. Ne? Was soll man machen? Und gerade hier ist es ja wichtig, wie sowieso generell bei der Inhaftierung, die Menschen nicht nur irgendwo reinzusperren und den Schlüssel wegzuschmeißen, sondern man muss ihnen ja auch helfen, dass sie sozusagen das, was sie dahin gebracht hat, überwinden und da wieder rauskommen. Sei es eine Sucht, sei es eben eine psychische Erkrankung, die nicht entsprechend behandelt wurde oder dass sie nicht entsprechend medikamentös eingestellt sind, bis hin zur Frage der Resozialisierung, dass jemand also wieder rauskommen kann. Das ist ein Teil sozusagen des Problems. Also wir haben nicht nur Kriminalität, die man dadurch löst, dass man jemanden in eine entsprechende Einrichtung bringt, sondern auch da ist noch sehr viel mehr Manpower nötig, um diesen Menschen eben zu helfen. Und auch da zeichnet sich ja Fachkräftemangel, wie in allen anderen Branchen auch ab. Ja, also ein schwieriges Feld generell, so kann man es vielleicht sagen.
Es ist, wie wir es häufig schon hier in den Folgen hatten, immer ein gesamtgesellschaftliches Problem, wo dann natürlich an vielen Stellen Verbesserungen notwendig sind, um hier für eine sichere Gesellschaft für alle zu sorgen am Ende. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und Bodo, vielen Dank, dass du wieder mein Gast warst.
Immer wieder gerne. Wir freuen uns, wenn ihr uns gewogen bleibt. Hinterlasst Kommentare, schreibt uns, was euch gut gefällt, was euch nicht gut gefällt. Und bleibt dabei und wir freuen uns, euch bei einer nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen.
Unsere Kontaktadressen findet ihr wie immer in den Shownotes, genauso wie die Beratungsstellen, die wir euch dort nochmal verlinken werden. Und dann melden wir uns Ende September mit einer neuen Folge zurück. Bis dahin, auf Wiederhören.
Akte Brandenburg ist eine gemeinsame Produktion von lr.de und mods.de.